Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit dabei sind heute Nicolas Frey. Hi Nico.
Hi Daniel.
Und Carsten Maywirth. Hallo Carsten.
Hallo Daniel.
Wir sprechen heute über Incident Response. Was tun im Katastrophenfall? Das Thema ist ein sehr breites Feld. Da gibt es die Seiten proaktiv und reaktiv. Wir haben jetzt den Carsten mit im Call. Carsten, stell dich doch mal vor und dann erklär uns am besten auch gleich mit, über welche von den beiden Seiten wir heute sprechen werden.
Ja, Carsten Maywirth, ich leite die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. Wir sind schon etwas länger im Geschäft, was die Bekämpfung von Cybercrime anbelangt. Im Bundeskriminalamt in 2020 haben wir dann aus einer Gruppe, die in einer anderen Abteilung war, eine eigene Abteilung gemacht und bekämpfen seitdem die Cybercrime im engeren Sinne, das heißt schwere Straftaten, die sich gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland richten und gegen Bundesbehörden und Bundeseinrichtungen und sind gleichzeitig Zentralstelle der deutschen Cybercrime-Bekämpfung. Und mir kommt es vor allem darauf an, die Strafverfolgungsseite zu betonen. Das ist unsere Mission hier im Bundeskriminalamt, in der deutschen Polizei. Gleichwohl gibt es auch die Anforderungen, die Bedarfe, die IT-Sicherheit möglichst hochzuhalten. Aber wir stehen hier für die Strafverfolgungsseite.
Jetzt bist du ja Direktor für die Cybercrime-Abteilung. Was machst du da so? Was ist dein Aufgabenfeld?
Ja, ich leite hier im Bundeskriminalamt die Abteilung Cybercrime, das ist eine von 11 Abteilungen im BKA. Wir stehen auf zwei Säulen. Das eine ist die Zentralstellenfunktion, die wir hier haben. Wir unterstützen die Länder bei ihren Ermittlungsverfahren, die sie führen. Wir versorgen sie mit Tools, mit Informationen, mit Fachwissen. Und wir ermitteln natürlich auch selbst hier in der Abteilung. Das heißt, wir haben sehr starke Teams von Ermittlern, von Auswertern, von Cyberanalysten, die Ermittlungsverfahren führen gegen Cyberkriminelle. Und hier konzentrieren wir uns auf die schweren Straftaten, Ransomware-Angriffe, DDoS-Attacken. Und hier führen wir komplexe Ermittlungsverfahren.
Sehr, sehr cool. Und jetzt natürlich noch die menschliche Seite. Ja, also was sind so die Themen, wofür du brennst? Was macht dich aus? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass ich Veränderungen mit großer Neugierde beobachte. Ich lieb's einfach, die Dinge in Bewegung zu bringen und in Bewegung zu halten und am Ende auch erfolgreich zu sein mit dem, was man tut. Ja. Komm eigentlich immer durch die Vordertür, manchmal ein bisschen laut, aber immer mit den besten Absichten. Ja.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, was die Cybercrime-Abteilung macht. Möchtest du da noch was ergänzen oder passt das?
Wir machen natürlich noch viele Dinge im Kleinen bei der Unterstützung der Länder. Wir erstellen den Lagebericht zur Cybercrime-Bekämpfung, präsentieren einmal im Jahr das Bundeslagebild Cybercrime. Die Innenministerin hat das Anfang Mai getan. Wir führen neben den Ermittlungsverfahren natürlich auch viele Statistiken, viele Auswertungen. Wir gucken uns die Phänomene an, beobachten die, wie monitoren natürlich da, wo unsere Cyberkriminellen unterwegs sind und zeigen auch da Präsenz und haben, denke ich, einen ganz guten Überblick.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr macht das schon eine Weile. Wie hat sich denn das ganze Cybercrime-Feld in den letzten Jahren entwickelt?
Ganz sicher kann man sagen, dass Cybercrime irgendwann natürlich mal so beherrschbar von sogenannten Script-Kiddies oder den Hoodie-Typen, ja, stellt man sich halt so vor, irgendwie so Souterrain, ne, mit Pizzaschachtel und Flasche Cola oder Mate oder sowas, ne. Und das hat sich so ungefähr vor 10 Jahren, wie ich finde, sehr stark verändert. Seit 2015 in etwa beobachten wir, dass sich die Community der Cyberkriminellen sehr stark professionalisiert hat. Hat sich so eine Underground-Economy gebildet, ein kriminelles Ökosystem von Dienstleistern, die sich gegenseitig Services, Dienste anbieten. Die kaufen die ein, die müssen ihre Straftaten nicht mehr vom Anfang bis zum Ende selbst organisieren, sondern die können sich Server mieten, die können sich Coding-Dienstleistungen einkaufen, die können sich Crypting-Dienstleistungen einkaufen. Und das funktioniert sehr gut, sehr professionell. Wir nennen das Ganze Crime as a Service. Und das ist auch ein Grund dafür, dass die Belastung mit Straftaten in Deutschland in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen ist und dass wir hier sehr viele Angriffe in Deutschland erleben.
Das erinnert mich auch spontan an die Netflix-Doku über den Cyberbunker. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Ja, die ist sehr gut. Die ist sehr gut gemacht, ja.
Weil die beschreibt, glaube ich, ganz gut, was du auch meinst mit dem, sie haben sich regelrecht industrialisiert oder professionalisiert. Und das geht ja schon über dieses, was man sich so vorstellt unter organisierten Cybercrime mit, wie du sagst, halt so ein paar Hacker, wie man es aus dem Film kennt, die dann irgendwo im dunklen Kämmerlein sitzen. Da geht ja weit drüber hinaus mit Cybercrime als Cloud-Service. Ja. Also völlig abgefahren, die Doku.
Ja, die stellt das sicherlich sehr gut dar, ein Ausschnittsbereich. Aber da kann man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, wie sich die andere Seite formiert hat, wie professionell das abläuft und wie es dann auch möglich ist, Straftaten so effizient und effektiv, wie wir es im Augenblick sehen, zu organisieren.
Diese Professionalisierung, womit könnte das denn zusammenhängen? Und das ist ja immer, man hat gewisse Angriffsvektoren. Früher waren das vielleicht relativ einfache Code-Schnipsel und dann gab es ja Gegenmaßnahmen, Virenscanner etc. Und dann irgendwann konnten ja diese einfachen Straftaten nicht mehr begangen werden und dann hat man halt irgendwie versucht, das zu professionalisieren. Das ist jetzt so mein Eindruck und das geht ja wahrscheinlich immer mehr in diese Richtung. Also es gibt hochprofessionelle Spezialisten im Hintergrund, die genauso wie wir Spezialisten im Bereich vielleicht Verschlüsselung sind und dann gewisse Code-Schnipsel halt eben nur noch verschlüsseln und dann gibt es diese Marktplätze, wo die Dienstleistungen angeboten werden, was ja alles auch wieder irgendwie anonymisiert ist und über VPN etc. mit den heutigen Möglichkeiten ja verschleiert wird und dadurch, ja, man kämpft immer wieder gegen neue Herausforderungen an. Also so wirkt es jetzt auf mich und ich denke, es geht auch noch so weiter und wenn man jetzt in die Zukunft guckt, also das ist ein gefährlicher Trend.
Was gar noch nicht so lange her ist, so ein Trend, der vielleicht 3-4 Jahre alt ist, die Ransomware-Gruppierungen haben erkannt, sie können Angriffe durchführen und können auch Lösegelder erzielen. Aber sie haben dann irgendwann mal gedacht, wie ist es eigentlich, wenn wir unsere Schadsoftware an andere Kriminelle vermieten und dann nochmal mehr Einnahmen erzielen können? Und daraus haben die ein Geschäft gemacht und das ist ein Franchise-Modell. Ja. Das so läuft wie in der legalen Wirtschaft auch, wie bei McDonald's oder bei anderen Produkten. Die vermieten ihre Schadsoftware an sogenannte Affiliates, so nennen wir diese Kunden. Die kriegen eine Policy. Die kriegen gesagt, den darfst du angreifen, den vielleicht nicht. Du kannst 80% der Lösegeldsumme behalten, 20% gibst du an uns. Und dann werden mit dieser Schadsoftware, die wir ja auch detektieren, die wir bezeichnen, werden dann andere Kriminelle tätig. Das macht es schwer, das Ganze einzuordnen. Und das führt natürlich auch zu einer wesentlichen Vergrößerung der Täterseite und eine wesentlich steigende Anzahl von Angriffen.
Na, die steigende Zahl der Angriffe, kannst du da was dazu sagen, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat?
Ja, wir haben so seit 2016 bis heute ungefähr ein Viertel mehr an Straftaten, 25% Zuwachs. Wir wissen aus der letzten Statistik, dass eine hohe Anzahl an Straftaten auch aus dem Ausland erfolgt. Das sind Befunde, die wir haben. Und gerade bei den schweren Straftaten sehen wir es immer wieder. Da führen viele Spuren einfach nach Russland oder in russischsprachige Länder und dort sitzen dann auch Tatverdächtige. Wir haben zuletzt eine sehr erfolgreiche Operation durchgeführt, die Operation Endgame. Wir haben viele Tatverdächtige identifiziert, viele haben Haftbefehle bekommen und die Spuren führen hier ganz wesentlich nach Russland.
Lustig, ich bin auch darauf gestoßen, auf diese Operation Endgame und das muss man ja wirklich als Riesenerfolg feiern, wollte ich später noch erwähnen, daher ist mir auch aufgefallen, also natürlich sehr östlich angehaucht, auch die Steckbriefe, um Informationen zu geben, ich habe mir mal so ein paar angeguckt und ja, das ist schon beängstigend.
Habt ihr euch auch die Videos angeguckt auf der Operation Endgame Website, die wir eingerichtet haben? Wir haben dort verschiedene Videos released, das sind bisher 8, das ist die erste Staffel, es werden noch mehr folgen und diese Videos sind so abgedreht, dass sie Hinweise zu bisher auch nicht identifizierten Tätern enthalten und Wir fordern quasi auf, uns Hinweise zu geben auf diese Täter. Und wenn diese Täter selbst diese Videos sehen, werden sie feststellen, dass wir Dinge über sie wissen, von denen sie nie gedacht haben, dass wir die wissen. Und das führt auch nochmal zu einer erheblichen Verunsicherung. Also ich kann nur Aufforderung, sich das mal anzuschauen. Die sind witzig gemacht, jetzt mal unabhängig davon, was sie dann am Ende an neuen Spuren auch bringen. Aber wir haben auch schon viele Hinweise bekommen. Eine Aktion, die nicht nur unterhaltsam ist, sondern sich auch sehr lohnt.
Dann packen wir auf jeden Fall den Link in die Shownotes, dass auch unsere Hörer die Videos anschauen können.
Das erinnert mich an Aktenzeichen Ungelöst, kann man so ein bisschen mitfiebern.
Ja, ja, aber in einer modernen Form jetzt.
Ja, ich habe den LinkedIn-Beitrag gesehen und dieses sehr gut gemachte Kurzvideo, das halt letztendlich der größte Mithörer jetzt kompromittiert ist und neben dir sitzt nämlich dein Laptop und die entsprechenden Daten ja dann verschlüsselt werden oder durch sonstige Mechanismen halt eben gefährdet, ja. Und super, also Riesenerfolg, Endgame, glaube ich, auch eine der größten Operationen oder die größte Operation mit unglaublich internationaler Beteiligung und ja, Haftbefehle, sehr viel Vermögen auch erbeutet. Also ja, klingt fantastisch.
War bisher die weltweit größte Cyber-Operation unter unserer Führung im Bundeskriminalamt, beteiligt 14 Nationen insgesamt. Sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Nationen und sollte auch so ein bisschen dazu führen, dass ein klein wenig Ruhe eingekehrt ist, weil sich die Maßnahmen gegen die 6 größten Dropper-Familien gerichtet haben. Das sind Tools, Schadsoftware, die Ransomware-Gruppierungen zwingend brauchen, um auf die Systeme draufzukommen, um Systeme zu kompromittieren und ihr kriminelles Business durchzuführen. Und da wir deren Infrastruktur zerstört haben und auch ganz wesentlich dann Täter identifiziert haben, auch festgenommen haben, ist dieses Geschäft jetzt deutlich erschwert und es müsste ein klein wenig ruhiger sein im Augenblick.
Wunderbar.
Nicht nur wegen der Sommerpause.
Das hört man gern, auf jeden Fall, ja. Jetzt hast du ja gesagt, es kommt viel aus russischsprachigen Regionen. Kann man da von einem gewissen Hacktivismus reden seit dem Russland- und Ukraine-Konflikt? Oder ist das unabhängig? Kannst du da eine Einschätzung geben?
Was wir feststellen, ist, dass gesellschaftliche Entwicklungen einen großen Einfluss haben auf die Cyberkriminalität. Die Pandemie hat einen großen Einfluss gehabt. Die Täter haben festgestellt, da gibt's Gesellschaften, die müssen von einer Woche auf die andere in remote Arbeitsstrukturen wechseln, ins Homeoffice, und dann haben die so richtig auf Dauerfeuer gestellt. Bei den Kriegen, zunächst Russland gegen die Ukraine, später dann die Hamas gegen Israel, hat man festgestellt, dass sich auch Crime-Gruppierungen solidarisiert haben, dass sie sich politisiert haben, hektivistische Aktivitäten durchgeführt haben. Und diese hektivistischen Aktivitäten, die richten sich dann gegen Nationen, die haben sich auch hier in Deutschland dargestellt. Immer dann, wenn von der Regierung eine Aussage erfolgt ist, beispielsweise wir liefern Panzer an die Ukraine, dann hat es Angriffe durch ein hektivistisches Kollektiv hier in Deutschland gegeben. Die haben das auf ihrem Telegram-Kanal angekündigt und haben das dann auch so umgesetzt. Das heißt, die haben die Webseiten, die sie dann angekündigt haben, der verschiedenen Stakeholder, das waren Flughäfen, das waren Regierungseinrichtungen, das waren Unternehmen, die haben sie dann auch mit entsprechenden DDoS-Attacken belegt. Und das ist in schöner Regelmäßigkeit erfolgt bisher.
Ihr habt ja auch als Aufgabe, die Bedrohungslage in Deutschland einzuschätzen. Jetzt haben wir bisher vor allen Dingen über die Ransomware gesprochen, aber was sind denn wirklich die Bedrohungen, die aktuell besonders präsent sind und wie erkennt man die Bedrohung?
Ich habe bisher sehr viel über Ransomware-Angriffe gesprochen. Das ist die Bedrohung Nummer 1, muss man sagen, insbesondere für die Wirtschaft, für die öffentliche Verwaltung. Das sind die vorherrschenden Angriffsziele. Deutschland insgesamt findet man immer bei den Statistiken auf internationaler Ebene an Nummer 4. Die Amerikaner sind immer an 1. Dann kommen an 2 und 3 vielleicht Großbritannien, Japan, Kanada, aber wir sind in schöner Regelmäßigkeit an Nummer 4. Das heißt, wir sind ein sehr attraktives Angriffsziel. Entwickelte Gesellschaft, hier ist viel Geld zu holen. Und deswegen Ransomware-Angriffe als die Bedrohung Nummer 1. Weitere schwere Straftaten, die große Bedrohungen mit sich bringen, sind DDoS-Attacken oder aber auch einfach Phishing-Angriffe, die jeder Bürger merkt, Da geht es darum, Zugänge zu erlangen, Daten zu erlangen, um andere Angriffe auch vorbereiten zu können, vielleicht auch Betrugsstraftaten durchzuführen. Das ist so die Palette von Angriffen, die in Deutschland einhergeht. Vielleicht auch noch Angriffe auf das Online-Banking, wobei auch hier die Zwei-Faktoren-Authentifizierung natürlich dazu beigetragen hat, ein Mehr an Sicherheit zu schaffen.
Vielleicht noch, wenn wir über Online-Banking und Finanzen sprechen. Es gibt jetzt auch eine neue Form des dezentralen Finanzwesens. Krypto und Coins, also Krypto-Wallets etc. Kriegt man das dann auch oder wird das überhaupt gemeldet? Hört man das dann auch, dass Leute sagen, hey, mein Wallet wurde irgendwie gehackt und ich habe alles verloren, helft mir weiter?
Bisher war eher vorherrschend, dass Kryptobörsen gehackt worden sind. Da ist sehr viel Geld eingesammelt worden. Kryptobörsen, die dann auch nicht reguliert waren, die, sagen wir mal, freischwebend im Internet betrieben worden sind, die sind gehackt worden. Und das waren die Straftaten, die da vorherrschend waren. Cyberkriminelle lassen sich in der Regel mit Kryptowährungen bezahlen. Mhm. Man kann diese Spuren auch verfolgen bis zu einem gewissen Grad. Das ist, kann man nicht nur verteufeln, Kryptowährungen, sondern sie bieten natürlich auch Ermittlungsansätze und sind natürlich insbesondere wichtig bei Ransomware-Angriffen und dann Lösegeldforderungen. Hier spielen immer Kryptowährungen eine entscheidende Rolle. Was man auch so ein bisschen feststellen kann, gibt Kryptowerte, die arbeiten mit einer veröffentlichten Blockchain. Da bieten sich natürlich Ermittlungsansätze. Cyberkriminelle reagieren auch hier drauf und nutzen dann vielleicht eher auch Kryptowerte, wo die Blockchain nicht veröffentlicht ist. Privacy Coins etc.
Lass uns nochmal zur Ransomware zurückkommen, weil, wie du sagst, es ist die größte Bedrohung. Kannst du uns erklären, wie eine Ransomware, du hast ja schon gesagt, die braucht einen Dropper, um überhaupt agieren zu können, aber wie geht die dann vor? Also von der Dropper hat irgendwo die Ransomware auf einen Client gebracht. Wie geht es dann weiter? Und bis zu dem Moment, wo dann im schlimmsten Fall alles verschlüsselt ist und ich eine Lösegeldforderung für meine Daten bekomme?
In der Regel gehen die Täter so vor, dass sie, wenn sie in den Systemen drin sind, dass sich dort erstmal umschauen. Zuallererst den Mail-Server. Da kann man Geschäftskorrespondenz lesen bei Wirtschaftsunternehmen, wenn man die angreift. Da kann man entnehmen, mit wem ich es hier zu tun habe, ist für die Angreifer ganz wichtig, weil die haben viele kompromittierte Bots, viele Opfer, die sortieren die. Das nennen wir Großwildjagd. Das ist eine einfache Prioritätensetzung der Kriminellen. Die gehen halt darauf, wo sie am meisten holen können. Und wenn sie feststellen, da ist ein lohnendes Unternehmen, das Riesenumsatz hat, dann findet eine Bepreisung statt, nämlich eine Bepreisung der Lösegeldsumme. Und die Bepreisung findet so ähnlich statt wie in Deutschland. Eine Bepreisung von einem Produkt, wie beispielsweise von so einem Porsche 911 stattfindet, gerade so an der Grenze dessen, was man bereit ist, dafür auszugeben. Und das bemessen die Cyberkriminellen eben daran, wie lange so ein Unternehmen brauchen wird, um wieder in den Betrieb zu kommen, um wieder geschäftstüchtig zu sein. Und so ein Unternehmen rechnet sich das vom ersten Tag an aus, wie viel Verlust es einfährt und vergleicht dann natürlich auch, ob es nicht besser wäre, dann eine Ransom-Summe zu zahlen. Und diese Bepreisung findet statt und dann schaut man sich an, wie verschlüssel ich hier am effektivsten, was tut am meisten weh und dann wird das durchgeführt. Die Täter sind ganz häufig viele Wochen, teilweise sogar Monate vorher im System drin gewesen. Und dann ist es meistens so, dass an einem Freitagnachmittag, wenn die Mitarbeiterschaft nach Hause geht, keiner mehr so richtig im Unternehmen ist, dass man dann mit der Verschlüsselung anfängt übers Wochenende. Und wenn man am Montag dann zurückkommt und seinen Rechner anmacht und einen schwarzen Bildschirm sieht, dann ist es passiert. Dann ist natürlich die Aufregung groß. Und dann findet man in der Regel eine ganz höfliche Mitteilung. So nach dem Motto, wie Sie sehen, können Sie nichts mehr sehen. Das liegt daran, dass wir Ihre Systeme verschlüsselt haben. Bitte verstehen Sie das. Wir sind Ihr Dienstleister. Wir sind in der Lage, die Systeme wieder freizuschalten gegen eine kleine Gebühr. Machen wir das und schicken Ihnen dann die Schlüssel. So treten die Cyberkriminellen auf, bieten möglicherweise Verhandlungen an. Und ja, dann wird man sich einig oder besser nicht, weil wir empfehlen auf jeden Fall immer, kein Lösegeld zu zahlen, weil sie natürlich nicht mit seriösen Geschäftspartnern verhandeln hier, sondern mit Cyberkriminellen. Und wir da schon sehr viel erlebt haben.
was ist denn, wenn ich das Lösegeld bezahle? Ja, ich habe ja trotzdem die Ransomware da. Habe ich dann die Sicherheit überhaupt erstmal, dass dieser Schlüssel, den ich bekomme, überhaupt was entschlüsselt? Habe ich die Sicherheit, dass die es nicht wieder verschlüsseln? Ja, ich habe halt keine Sicherheit für gar nichts.
Das sind wichtige Punkte. Wir haben es erlebt, dass die Täter natürlich auch wiedergekommen sind. Es gibt Statistiken, 40% war mal eine Zahl, die ein Sicherheitsdienstleister ermittelt hat. In 40% der Fälle, wenn das Unternehmen gezahlt hat, kommen die Täter wieder. Dann muss man natürlich auch sehen, die Täter werden natürlich sehr, sehr viele Ressourcen darauf verwenden und viel Kompetenz darauf verwenden, Systeme zu verschlüsseln. Woran sie dann weniger interessiert sind, ist natürlich an der Entschlüsselung der Systeme oder an der Effektivität der Entschlüsselung der Systeme. Und darauf kann man halt einfach nicht setzen. Wir haben einen Fall gehabt, da sind die Täter wiedergekommen und haben gesagt, hört mal zu, ihr habt uns gesagt, ihr habt nur so und so viel Einnahmen. Wir haben nochmal nachgeschaut, das stimmt nicht. Und ihr kriegt die Schlüssel jetzt erst, wenn ihr jetzt nochmal so und so viel Millionen mehr zahlt. Ja, und dann ist in diesem Sinne da einfach nochmal nachverhandelt worden. Und man muss natürlich sehen, jede Million, die man da reinschiebt in dieses kriminelle Ökosystem, macht dieses System natürlich stärker und macht es natürlich effektiver und ja, dass diese Täter wiederkommen und vielleicht noch besser werden, das kann natürlich niemand ernsthaft wollen.
Das heißt ganz klar nicht in die Verbrecher investieren und Lösegeld bezahlen, sondern lieber diese Folge hören, proaktiv nachdenken und in Prävention investieren.
Genau, genau, ja.
Schön.
Genau.
Mittlerweile haben auch viele Firmen entsprechende Backups und dann muss man sich überlegen, wie schnell kann ich zurück in den Betrieb kommen? Das ist sicherlich irgendwo immer eine Abwägung, ja, aber es sollte doch in der Regel dazu führen, dass man die Abwägung zugunsten einer Betriebsrückkehr auf der eigenen Infrastruktur gewinnt und nicht durch eine Lösegeldzahlung.
Was ich ganz oft leider höre von verschiedensten Unternehmen ist die Aussage so, ja, Ransomware, das betrifft mich ja nicht und warum soll ich denn da in Schutz investieren? Das ist halt super unvernünftig am Ende, aus meiner Sicht zumindest, weil wenn man einfach mal schaut, es gibt Webseiten, Netz, wo man auch schauen kann, welche Security-Incidents denn vorgefallen sind. Dann gibt's beispielsweise security-incidents.de, da kann man sich die Incidents anschauen, kann auch ein bisschen filtern nach Typ und so weiter. Das sind verschiedenste Unternehmen in verschiedenster Größe, die da einfach betroffen sind. Und wenn man da durch die Liste durchscrollt, ich meine, wir müssen jetzt ja keine Namen nennen, aber wenn man durch die Liste durchscrollt, sieht man ja bekannte Unternehmen, große Unternehmen, Unternehmen, denen man letztlich unterstellen kann, dass die eine fähige IT-Security-Abteilung haben, einfach aufgrund auch von der Unternehmensgröße und wie die sich aufstellen mit den Services, die sie teilweise anbieten. Es ist einfach keiner davor gefeit. Ja? Also selbst die Unternehmen mit den besten Security-Admins und den besten Security-Ideen, die werden halt trotzdem attackiert. Und im schlimmsten Fall kommen die durch und dann, wenn die Ransomware einmal drin ist, geht's halt um die Erkennung. Und wenn man sich gegen die Erkennung wehrt, dann hat man halt ja die Erkennung erst dann, wenn es wirklich so weit ist, dass die Bildschirme schwarz werden.
Ja, ist ganz sicher so. Ja. Auf jeden Fall sollte man genügend Prävention betreiben, genügend investieren in Sicherheitsmaßnahmen. Ich sage auch immer, das ist Chefsache. Kein Bereich, wo man zu stark sparen sollte, sondern das kann überlebenswichtig sein für ein Unternehmen und deswegen muss man hier rein investieren. Man muss allerdings auch wissen, dass selbst wenn man ein hohes Sicherheitsniveau hat, man nie davor gefeit ist, dass Täter eindringen. Es gibt immer Schwachstellen. Es wird immer auch gewisse risikohafte Verbindungen geben und Täter haben immer Möglichkeiten, in Systeme einzudringen. Deswegen ist es auch wichtig, die Mitarbeiterschaft zu sensibilisieren und auf einen Eventualfall vorbereitet zu sein, weil auch mit den besten Sicherheitsmaßnahmen sollte man nicht erst im Fall der Fälle anfangen zu überlegen, wie man denn diesen Notfall managen könnte. Also wir empfehlen in jedem Fall einen entsprechenden Notfallplan in der Tasche zu haben und zu wissen, wie man agiert, wenn es dann passiert.
Da sind wir eigentlich auch genau bei dem wichtigsten Punkt. Ja, was sind denn eure Empfehlungen, wie man mit einer Attacke umgeht? Also es ist passiert, die Ransomware ist da. Was mache ich?
Ich hoffe, das Unternehmen hat dann einen Notfallplan und der Notfallplan ist auch zugreifbar. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, danach zu handeln. Wir empfehlen immer, sich sofort an die Polizei zu wenden, sich sehr schnell einen IT-Dienstleister zu nehmen, der professionell in der Lage ist, sehr schnell Maßnahmen durchzuführen, um weitere Einwirkungen der Täter zu minimieren, zu verhindern und in Richtung Betriebsherstellung auch die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Und dann muss man gemeinsam die Lage bewerten und die weiteren richtigen Entscheidungen treffen. Hierbei unterstützen wir natürlich sehr gerne. Wir haben in der Polizei professionelle Verhandler- und Beratergruppen, die hier zum Einsatz kommen. Die Kollegen sind auf solche Situationen spezialisiert. Und wir haben natürlich gerade auch in der Polizei großes Erfahrungswissen, was die Täter anbelangt. Wir können in der Regel relativ schnell Rückschlüsse ziehen von der Schadsoftware auf die jeweilige Tätergruppierung und wissen, wie die in der Vergangenheit vorgegangen ist und wie sie sich verhalten haben und können hier, denke ich, auch ganz wertvolle Beratungsleistungen durchführen.
Wie verhält man sich dann am besten mit der Außenarbeit? Also wenn man jetzt betroffen ist, sollte man das dann öffentlich kommunizieren oder es lieber für sich behalten?
Ich glaube, wichtig ist zunächst, dass man Polizei informiert und dass man die Meldeverpflichtungen auch entsprechend adressiert, die man hat, beispielsweise als Kritisunternehmen. Das ist sehr wichtig. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass ein offensiver Umgang mit der Sache in der Regel ratsam ist.
Für den Fall, wo wirklich was losbricht, wo wirklich der Inzident einmal da ist, kannst du auch dazu noch was sagen, wie das dann in dem Fall ist, wenn wirklich die Forensik dazukommen muss? Wie ist das für den Endkunden, der den Befall hat?
Also zunächst mal ist es so, dass wir im Bund und Ländern spezialisierte Cybercrime-Dienststellen gebildet haben in den letzten Jahren. Es gibt in allen Bundesländern die sogenannten zentralen Ansprechstellen Cybercrime. Die sind bei den Landeskriminalämtern angesiedelt. Deren Erreichbarkeiten sind auf der Website polizei.de abrufbar. Und wenn man sich an die wendet, dann hat man in der Regel kompetente Beratung. Die Kolleginnen und Kollegen wissen, um was es da geht und können hier dann auch schnell zu Einschätzungen und zu entsprechenden Handlungen kommen. Wenn wir dann handeln, ist es so, dass wir in der Regel zunächst mal telefonieren. Es besteht zunächst mal nicht der dringende Grund, direkt rauszufahren, schon gar nicht mit Blaulicht vor die Firmenzentrale. Ja, das ist also ein Mythos, ja, eine Legende. Wir arbeiten sehr gern mit dem technischen Dienstleister des Unternehmens zusammen. Wir führen viele Ermittlungsverfahren im Bundeskriminalamt. Wir machen das in der Regel so, dass wir uns von dem technischen Dienstleister dann auch entsprechend die Images und Ähnliches geben lassen. Wir müssen hier nicht erneut forensische Maßnahmen durchführen. Wir schließen auch keine Rechenzentren. Wir nehmen da auch nichts mit, sondern wir kooperieren mit dem Dienstleister und versuchen möglichst schnell dann auch zu entsprechenden Handlungen zu kommen. Und das ist wichtig für uns hier in Deutschland, dass wir möglichst schnell eingeschaltet werden. Wir müssen IPs verfolgen und jeder weiß, wie flüchtig die sind. Und wenn man denn schon 3-4 Tage wartet, die Polizei einzuschalten, wenn dann erst noch forensische Maßnahmen durchgeführt werden müssen durch einen Dienstleister, dann sind wir schon relativ spät dran. Und insofern ist der Zeitdruck hier sehr, sehr groß.
Wir müssen aufpassen, dass wir auch die Zusammenarbeit von Polizei, LKA, BKA, je nachdem, wer dann involviert wird am Ende, effektiv gestalten können. Ja, ist ja ganz klar, wie du sagst, wenn wir 4 Tage später kommen, ja, und man guckt sich so einen Switchlog an, ja, das ist halt nach einer halben Stunde schon tausende Zeilen weiter gerutscht. Ja, wie will ich das von vor 4 Tagen noch finden?
Ja.
Ist einfach nicht machbar. Deswegen kann ich nur zustimmen. Man muss da einfach schnell agieren und vor allen Dingen auf das auch hören, was die Kollegen sagen. Also wenn dann ein Kollege von der Polizei beispielsweise sagt, wir brauchen von dem Switch das Log, dann ist das halt Prio 1. Und dann kann man halt nicht noch erstmal gucken, ob denn alles im Backup ist. Ja, weil man weiß ja eh noch nicht, wann es losgegangen ist.
Ja. Gleichwohl ist es so, dass wir aus den Erfahrungen, auch der insbesondere der letzten Jahre, natürlich heraus wissen, dass für die Unternehmen an erster Stelle steht, in den Betrieb wieder zurückzukommen. Und das muss auch so sein. Das kann nicht sein, dass wir Maßnahmen treffen, die dem zuwiderlaufen. Das wissen wir und darauf sind wir eingestellt. Dass zunächst mal betriebsherstellende Maßnahmen absolute Priorität haben, das ist uns bewusst und darauf setzen wir auf.
Da gibt es immer die Diskussion Forensik gegen verschmerzbare Downtime. So dieses, eine Stunde kostet uns so und so viel Geld und wir können so und so viele Tage überleben, wenn das Werk zu ist und danach können wir zuschließen. Und am Ende ist es ja aber typischerweise gar nicht so schlimm. Und meistens, wenn man das wirklich so macht, wie es empfohlen wird, sowohl von BKA wie auch vom BSI, halt wirklich da entsprechend vorbereitet zu sein, die Meldeketten zu haben und sich strukturiert an das Ganze ranmacht, dann hat man ja trotzdem noch Kollegen frei, sage ich mal, die man ja nicht nach Hause schicken muss, sondern man kann ja genauso den Kollegen, der sich ums Backup kümmert, an sein Backup schicken und schauen, dass er schon mal die Backups raussucht. Vielleicht hat man einen anderen Standort, der nicht befallen ist, wo man Restore machen kann. Im Worst Case Restore irgendwo in eine entweder noch vorhandene, vom Dienstleister gestellte Umgebung oder eine eigene vorhandene Umgebung, Testumgebung oder so, um zu gucken, ob da der Befall noch oder schon da ist mit dem Dienstleister zusammen. Oder halt in die Cloud, wenn alle Stricke reißen, da kriegt man immer relativ schnell irgendwo was deployed, um zumindest mal einen Minimalstbetrieb herzustellen. Es gibt halt viele Wege heutzutage und das Wichtige ist halt wirklich mit den Behörden und den Dienstleistern zusammen die Lösung zu finden, die man braucht und die einem hilft, ohne halt die Arbeit der Behörden zu behindern.
Du sagst es, wenn erfahrene Akteure auf der Bühne stehen, dann läuft das auch reibungslos ab.
Genau, und das Wichtigste ist sowieso, von einem Restore rauszufinden, wann war überhaupt der Incident, also wann lief überhaupt die Verschlüsselung los, um möglichst wenig verschlüsselte Daten zu restoren, weil verschlüsselte Daten bringen uns im Restore ja nichts. Deswegen, wo kriegt man die Info her? Entweder vom IT-Dienstleister, der das halt rausfindet, gemeinsam mit den Behörden. Vielleicht hat man eine Software, die am Storage irgendwo was erkennt, wenn jetzt nur der zentrale Storage befallen ist. Aber es gibt halt viele Ecken, wo man schauen kann, je nachdem, wo der Befall ist. Wie du sagst, Mail-Server kann befallen sein, es kann Storage befallen sein, können Applikationen befallen sein. Und je nachdem, was da befallen ist, muss man dann auch granular hingehen und schauen, was brauche ich überhaupt zuerst und wann ging es da los.
Ja, genau.
Ja, das Thema Pressemeldung, wenn ich das richtig verstanden habe, macht Sinn, erstmal wirklich auch mit den Beamten dann zu besprechen. Kennt ihr diese Akteure? Also macht es Sinn, jetzt hier eine Pressemeldung zu machen? Hilft das? Oder reagieren die da vielleicht noch schlimmer?
Ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, das vollständig auf der Seite des Unternehmens liegt. Wir können hier auch gern unsere Erfahrung dazu einbringen, aber das ist eine Entscheidung, die das Unternehmen treffen muss. Da haben wir nichts zu tun mit. Das Unternehmen entscheidet, ob es in die Öffentlichkeit geht, wie es in die Öffentlichkeit geht. Das hat mit den polizeilichen Maßnahmen überhaupt nichts zu tun.
Sehr gut, weil die Angst ist ja natürlich an der Stelle, das Unternehmen steht schlecht da oder man behindert die polizeilichen Maßnahmen oder gibt ja ganz viele Gründe, dies oder das zu machen.
Ja, deswegen. Also wir gehen nicht in die Presse mit solchen Sachen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir konzentrieren uns auf die Strafverfolgung und das ist dann eine Entscheidung des Unternehmens.
Dann lass uns mal noch in die Zukunft schauen. Gibt es Regularien, Technologien, die in den nächsten Jahren vielleicht kommen können, die in der Zusammenarbeit mit den Behörden gegen die Cyberkriminalität helfen können und die den Unternehmen vielleicht auch helfen, da enger zusammenzuarbeiten?
Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich künstliche Intelligenz einen Impact hat. Das ist ganz klar. Da beobachten wir die Entwicklung sehr stark. Das ist wie immer bei neuen Technologien so. Das bringt Nachteile mit sich. Das kann aber auch Vorteile mit sich bringen. Und dazu, da sind wir alle aufgerufen, das eng zu begleiten und die positiven Dinge für uns zu sichern und nach Möglichkeit so zu gestalten, dass wir da mehr Vorteile als Nachteile rausziehen.
Gibt es Projekte oder Proof of Concepts, die man da in dem Zusammenhang auch nennen könnte? Also wo sich vielleicht auch das BKA oder der Bund gerade damit beschäftigen, was man schon nennen kann auch?
Ich glaube, es gibt jetzt keine so Leuchtturmprojekte in dem Sinn. Ich glaube, wir überlegen an vielen Ecken in der Polizei, in der Verwaltung allgemein, in den Unternehmen, wie man künstliche Intelligenz nutzbringend einsetzen kann, um schneller zu werden, um Ressourcen zu minimieren, Aufwände zu minimieren, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und das findet in der Regel nicht über Leuchtturmprojekte statt, sondern auf allen Ebenen finden da Überlegungen statt im Kleinen, wie man sich dieser Techniken nutzbar machen kann.
Das heißt, da auch die Zusammenarbeit so Public-Private Partnership, ist das dann so ein Thema aktuell, dass man sich auch ja öfters zusammensetzt und vielleicht auch ein bisschen offener wird und nicht nur unter Behörden spricht?
Ja, das ist sowieso eins meiner Lieblingsthemen, das du da ansprichst. Ja, wir sind in Deutschland in vielen Vereinen, Vereinigungen, vielleicht sagen Clubs organisiert in der Cyber-Community. Das ist auf der einen Seite sehr gut. Also jede Kooperation trägt dazu bei, mehr Sicherheit zu produzieren. Was natürlich wichtig ist, ist, dass wir auf einer gemeinsamen Plattform zusammenkommen zwischen Wirtschaft, mit der Forschung dabei und mit den Sicherheitsbehörden und hier natürlich einen intensiven Austausch haben. Je schneller sich die Dinge entwickeln, desto höhere Anforderungen sind an die Reaktionsfähigkeit und dann natürlich auch an die Kooperation der entsprechenden Stakeholder gesetzt.
Ist das was nur in Deutschland passiert oder passiert das auch in der Dachregion oder EU-weit, wo dann zusammengearbeitet wird in der Wirtschaft und mit den öffentlichen Stellen?
Ja, da gibt es die verschiedensten Initiativen, ob das Cybercampus in Frankreich ist. In Österreich bin ich gewesen, da gibt es sehr enge Kooperationen zwischen Wirtschaft und den Sicherheitsbehörden. Das findet überall statt. Ich glaube, überall ist man sich bewusst, dass in diesem Cyberbereich bei Cyberbedrohungen niemand alleine gegen die Bedrohungsakteure erfolgreich sein kann, sondern dass wir hier ein Zusammenwirken der verschiedenen Stakeholder, der verschiedenen Beteiligten brauchen, dass wir die Kompetenzen aus der Wirtschaft brauchen, Kompetenzen aus der Forschung und dass wir das auch zusammenbringen müssen mit den Maßnahmen der Sicherheitsbehörden. Und ich vertrete hier den Bereich der Polizei und hier steht die Strafverfolgung im Vordergrund. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen.
Jetzt ist ja nicht nur die Geschäftswelt, die Gefahren birgt, sondern auch im privaten Umfeld gibt es Gefahren, auch wenn es dann nicht die Ransomware ist. So haben wir trotzdem Angriffe wie Identitätsdiebstahl und Deepfakes, die omnipräsent irgendwo ja vorhanden sind. Teilweise sogar auch in Unternehmen aufschlagen mit sehr gut gefälschten Mails oder sogar Anrufen. Da können wir nur sagen, seid wachsam. Ja, also es gibt mehr Gefahren als Ransomware und es gibt auch nicht mehr nur die Viren, wie man es von ganz früher noch kannte, sondern es gibt viele verschiedene Wege und gerade sowas wie Deepfakes und Identitätsdiebstahl im privaten Bereich sind Betrugsdelikte, die definitiv auch der Polizei gemeldet werden sollten, dass da auch eine Strafverfolgung passieren kann, so dass die ja, Betrüger dann auch zur Rechenschaft gezogen werden und keinen Schindluder mit euch und euren Daten vielleicht machen.
Genau, dass wir möglichst schnell reagieren können. Wir haben Single Point of Contact zu Plattformbetreibern, zu den Teledienstleistern und sind in der Lage, sehr zielgerichtet, sehr schnell zu handeln, wenn wir denn von Angriffen wissen. Und gerade solche Serienangriffe über SMS oder über bekannte Phishing-Methoden, über Mails, das muss möglichst schnell gemeldet werden und dann können wir auch zielgerichtet darauf reagieren.
Also tatsächlich, ich habe jetzt die letzten Monate keine Phishing oder ähnliche SMS mehr erhalten, aber die letzten 2 Tage ging es wieder ab. Sollte man das dann gleich irgendwie dem Betreiber melden? Also auch wenn es jetzt irgendwie nur so zwei Mails sind, auf die man nicht antwortet oder jetzt eine SMS, ist das dann ja, schon ein Grund? Oder?
Unbedingt. Ja. Die Plattformbetreiber haben ja das auch digitalisiert. Die haben so einen Meldebutton eingerichtet, um das möglichst schnell zu erfahren, um dann auch zielgerichtet reagieren zu können. Das ist schon ganz wichtig, weil man kann gerade bei Angriffen über Telefonnummern dann doch das ein oder andere tun als Provider, wenn man weiß, dass aus dieser Richtung hier Angriffe erfolgen.
Also müssen wir als Normalverbraucher genauso wie die Unternehmen auf dem neuesten Stand bleiben über die Bedrohungslage und ja, gibt es da Social-Media-Kanäle oder Nachrichtenseiten, Webseiten, die ihr empfehlen könnt, um wirklich up-to-date zu bleiben, was gerade passiert in Deutschland?
Ja, ich will jetzt keine Werbung für bestimmte Medienseiten machen, aber wer sich da so ein bisschen reinliest, der findet das relativ schnell raus, wer da relativ schnell meldet. Wir warnen natürlich auch bei entsprechenden Kampagnen. Wir sind auch aktiv im Bereich Social Media. Und wenn solche Kampagnen stattfinden, von denen wir wissen, dann warnen wir natürlich auch entsprechend davor.
Oder einfach dir, Carsten, auf LinkedIn folgen, dann kriegt man auch immer nicht nur die groß angelegten Gegenmaßnahmen mit, wie ja Endgame, sondern auch mal was Lustiges, wie das ja durch die Maßnahmen von euch natürlich auch die Cyberkriminellen mal weniger tun können und man entspannter in den Urlaub gehen kann. Und das fand ich halt auch eine sehr angenehme Meldung.
Hat dir der Post heute gefallen, ja?
Ja, der hat mir gut gefallen. War zwar schon im Urlaub, aber kommt bestimmt wieder.
Genau, also ich kann auch empfehlen, einfach dem BSI, dem BKA, Carsten selbst zu folgen, dass man zumindest die offiziellen Meldungen und natürlich die Erfolgsberichte auch mitbekommt. Und gerade die Erfolgsberichte, die lesen sich meistens wirklich wie ein Kriminalroman. Es ist Wahnsinn, was da passiert. Man kann es sich eigentlich gar nicht selbst ausmalen an manchen Stellen. Deswegen, ja, bleibt informiert, das auf jeden Fall. Und ganz wichtig auch nochmal, denkt daran, wenn ein Angriff bei euch im Unternehmen ist, wenn ihr selbst privat betroffen seid mit irgendeinem Angriff, geht zur Polizei, involviert die Behörden und stellt eine Anzeige ein. Und gerade im Unternehmensumfeld, wie Carsten ja gesagt hat, holt euren IT-Security-Partner dazu und bezahlt das Lösegeld nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, das A und O. Oder möchtet ihr noch was hinzufügen?
Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Kein Lösegeld zahlen, Polizei informieren und sich kompetente Partner holen. Das sind die wichtigsten Regeln. Vorbereitet sein natürlich.
Dann würde ich sagen, danke, Carsten, dass du uns in der Folge begleitet hast und mit so viel Wissen unterstützt hast. Wir sind Birn for IT und wie immer danken wir auch dir, lieber Zuhörer, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao.
Vielen Dank.
Tschüss.